In dieser Folge geht es um Zärtlichkeit und Zinnoberrot. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zum Aquarellmal-Podcast, dem einzigen deutschsprachigen Podcast zu Aquarellfarben und der Aquarellmalerei. Mein Name ist Antje Lind und ich liebe die Natur über alles. In meinen Kursen und Aquarellen geht es deswegen immer um die Kombination von Naturliebe und Aquarelltechniken. In diesem Podcast gibt es einen Wechsel zwischen Folgen zu den Pigmenten in Aquarellfarben. Es gibt Folgen mit Podcast-Spaziergängen und ich lade ab und zu interessante Gäste zum Podcast ein. Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Aquarellmal-Podcast. Mein Name ist Antje Gillind und ich freue mich, dass du deinen Weg hierher gefunden hast. Das ist Folge Nummer 132 und sie folgt dem Schema Alliteration sind toll. Und weil ich gerne über Zinnoberrot sprechen möchte heute, habe ich nach einem anderen wichtigen Thema gesucht, das mit dem Buchstaben Z beginnt. Und da war ich zuerst bei dem Wort Zerreißprobe und dann habe ich überlegt, Zerreißprobe, das ist aber mega dramatisch, kann ich da eigentlich mitgehen? Und ich könnte wohl schon aufbauschen, wie schwierig das alles gerade ist mit der Hausrenovierung und vielen anderen Sachen, aber stattdessen möchte ich gerne über Zärtlichkeit sprechen. Und das mache ich jetzt im ersten Teil und dann geht es weiter zu Zinnoberrot. Zärtlichkeit oder auch Zartheit kennst du ja als starkes Gefühl der Zuneigung. Und der Ausdruck von Zärtlichkeit ist häufig eben eine zarte, sanfte Berührung. Deswegen kennen wir Zärtlichkeit meistens aus dem Kontext von romantischen Beziehungen. Und in dem Kontext möchte ich jetzt nicht über Zärtlichkeit sprechen. Ich möchte auch gern Zärtlichkeit und Zartheit zusammen verwenden. Zartheit ist ja, wenn man es negativ wendet, eher so ein nachteiliger Mangel, sich nicht mit den Herausforderungen des Lebens befassen zu können oder auch sportlich nicht vielen Sachen gewachsen zu sein, weil man eben zarter Statur ist oder ein zartes Naturell hat und dann kann man, auch wenn Grausamkeiten geschehen oder man schlimme Sachen sieht, das nicht aushalten und muss halt weinen und so. In genau diesem Sinn finde ich Zärtlichkeit und Zartheit wichtig, weil ich gerne in einer Gesellschaft leben möchte, in der beides dazugehört, in der man zart sein kann und in der man Zärtlichkeit ausdrücken kann. Und das ist natürlich nicht leicht. In so einer Gesellschaft lebe ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber die Gesellschaft um mich herum besteht nicht aus gefühlsbetonten Menschen, die meine Gefühlsbetontheit in irgendeiner Weise fördern würden. Eher im Gegenteil, also gerade bei den älteren Generationen fehlt ja häufig ein Bewusstsein dafür, dass man Gefühle hat, dass man die ausdrücken kann und dass die eigentlich auch das Zentrum des eigenen Lebens sein können. Also so diese Verortung, auch emotionale Verortung, das wird ja auch gar nicht als wichtig anerkannt. Frühes Erlernen des Umgangs mit Gefühlen ist entscheidend für die Entwicklung eines gesunden Selbstbildes und auch von sozialer Kompetenz. Und Eltern können Kinder dabei unterstützen, ihre Gefühle zu verstehen, zu benennen und angemessen damit umzugehen, indem sie offen über Emotionen sprechen, ein offenes und respektvolles Klima schaffen und den Kindern ermöglichen, ihre Gefühle auszudrücken und zu verarbeiten. Und genau das ist in den älteren Generationen nicht passiert. Also in der Generation meiner Eltern zum Beispiel, des Jahrgang 55 und Jahrgang 56, da gab es ein ganz starkes sekundäres Kriegstrauma, also das, mit dem sie groß geworden sind, also große, ich würde mal sagen, Gefühlskälte, unverarbeitete Traumata und auch ein Hang zur Gewalt, also so eine Gewaltbereitschaft. In den 50er, 60ern, da war es ja auch noch üblich, in die Kinder in der Schule mit Prügel zu bestrafen. Nein, nicht Prügel, du weißt schon, so Rohrstock und so. Meine Mutter wurde zum Beispiel in der Schule mit dem Lineal auf die ausgestreckten Hände geschlagen, wenn sie böse war. Sowas. Und wenn ganze Generationen von Kindern so aufwachsen, also ob das nun Kriegstraumata sind oder wenn einfach die eigenen Gefühle nicht wichtig sind, dann entwickeln sie ein ganz merkwürdiges Selbstbild und sind generell überhaupt nicht sprachfähig, wenn es um Gefühle geht. Und ich glaube, wenn dann von sich selbst gesprochen wird, geht es häufig eben in Richtung von so normatives Reden. Also da gibt es dann so einen Konsens und unausgesprochenen, was Regeln sind und was die Normen sind. Und dann redet man halt über Menschen, die sich daran nicht halten. Ich glaube, dass die Deutschen tatsächlich sehr auf Gesetz und Ordnung pochen. Da gibt es auch Bücher drüber. Also das habe ich mir jetzt auch nicht ausgedacht. Und auch wenn es mit der Deutschen Bahn, mit der Pünktlichkeit nicht so weit her ist dieser Tage, dann war das doch schon mal so, dass diese Tugenden, Pünktlichkeit, Ordnung und sowas, dass die einfach so einen Wesenskern von Deutschen ausmachen. Und Gefühle kommen da nicht drin vor. Und ich habe eben den Eindruck, dass diese Regelbewusstheit wichtiger ist als also dass Kinder auch heute vielleicht nicht mehr so häufig, aber immer noch so erzogen werden, dass sie nach außen schauen und die Regeln lernen. Und dann auch in der Schule ist es so, Kinder lernen in der Schule die Regeln. Und was ist aber mit ihren eigenen zarten Gefühlen? Also in einer Welt, in der es ganz viel um Regeln geht, sind Zärtlichkeit und zarte Gefühle für die Welt, auch für andere Menschen, aber vor allen Dingen dann auch für Tiere und Pflanzen, so ein bisschen so wie überflüssig. Die haben einfach keine Bewandtnis. Die passen da gar nicht rein. Die sind so unrational. Also, was ist denn der Ertrag davon? Und genau deswegen finde ich das von ganz entscheidender Wichtigkeit, Zartheit oder Zärtlichkeit auch zu leben. Denn Regeln sind, wie gesagt, da draußen. Die sind extern und das hilft uns nicht, wenn wir Motivation brauchen für wichtige Projekte im Leben. Denn die kommt nur von uns, von innen. Wir können nicht vom Außen Energie ansaugen, dann da drin irgendwie umdrehen bei uns in der Seele und damit dann wiederum im Außen was bewirken. Beziehungsweise es stimmt nicht. Ganz extrovertierte Menschen machen genau das, aber vielleicht kann ich mir das einfach nicht vorstellen, weil ich so nicht bin. Also bei mir ist es so, ich muss wissen, wo ich stehe. Ich muss mein inneres Gefäß mit schönen Eindrücken füllen und die habe ich meistens, wenn ich allein in der Natur bin und natürlich auch schon mal mit anderen Menschen auch. Aber in meiner Sicht der Dinge ist es ganz, ganz wichtig, mit einer zarten Einfühlung für mich selbst zu beginnen und mir auch zu erlauben, dass ich die haben darf. Dann kann ich meine Seele spüren, kann mich selbst kennenlernen, kann annehmen, wie ich bin. Darüber habe ich ja in der letzten Podcast-Folge gesprochen. Und dann kann ich eben aus dieser Position raus mich stärken. Dann kann ich gestärkt und gleichzeitig auch zart in die Welt treten. Also die tiefe Zuneigung, die in dem Wort Zärtlichkeit steckt, die traue ich mich dann eben auch zu entwickeln. Also Zärtlichkeit nach außen tragen, mich über eine Raupe, einen Vogel oder hunderte von Erdkrötenbabys, die ich gestern gesehen habe, ganz, ganz doll zu freuen und anderen zu erzählen, was ich Feines und Zartes entdeckt habe und wie schön diese Welt ist. Trotz allem ist sie sehr, sehr schön. Und das fängt eben mit Zärtlichkeit für mich selbst, für dich selbst, für die Natur und für die Welt an sich an. Und damit kann man dann die Welt verändern. Jetzt gerade ist ja International Nature Journaling Week und ich mache diesmal wirklich sehr konzentriert mit. Ich gebe auch die Impulse weiter in die Facebook-Gruppe. Und ich merke, dass die täglichen 30 Minuten mit dem Skizzenbuch mich wirklich weicher machen. Also diese Zärtlichkeit, von der ich gerade spreche, die praktiziere ich jetzt gerade quasi ganz gezielt und meistens zu einem Thema und das funktioniert sogar. Und ich merke auch, dass ich das in die Welt trage. Ich glaube, mein Mann merkt es auch, weil er nach Hause kommt und dann gibt es ein ganz leckeres Abendbrot und alles ist entspannt und schön, trotz Umzugsstress. Also jetzt gerade profitiere ich davon richtig. Ich möchte nicht sagen, dass es ein Allheilmittel ist, weil der Umzugsstress, den ich mir jetzt gerade vom Leib halte, indem ich schöne Sachen mache, der holt mich vielleicht in 2 Wochen ein. Und mein Sohn würde vielleicht auch nicht zustimmen, weil heute Morgen musste ich ihn sehr, sehr zur Eile antreiben und das ist dann immer nicht so schön. Aber ich bin ja auch immer noch derselbe Mensch. Und mein Sohn trullert auch immer noch genauso viel herum wie immer. Trotzdem ist es durch dieses tägliche Schauen und Einfühlen und mit mir selbst in den Dialog über die Natur gehen, ist es in mir selbst freundlicher. Und ich glaube, dass das Nature Journaling mir jetzt gerade sehr hilft, Zärtlichkeit für die Natur zu kultivieren. Dann kommen wir mal zum zweiten Teil. Heute geht es um Zinnoberrot. Kurzer Hintergrund dazu. Ich habe vor kurzem ein Tutorial aufgenommen für meine Mitgliedschaft, Wildlife Aquarell. Und da ging es um die Mohnblumen. Und ich habe insbesondere auf den Klatschmohn geschaut und da ein Nature Journaling Projekt gefilmt zu. Und meine Frage im Vorfeld an mich selbst war gewesen, welches Rot werde ich dafür eigentlich verwenden? Ich finde Rot immer so ein bisschen schwierig und hatte schon mal eine Phase, in der ich nach einem belastbaren Rot lange gesucht habe. Damals bin ich bei Chinacridon Hellrot von Schminke gelandet. Das ist ein sehr schönes, ziemlich neutrales, transparentes Rot. Sehr lichtstark. Über die Chinacridone habe ich auch schon mal eine Folge gemacht. Und dann habe ich aber festgestellt, schon in der Vorüberlegung, bevor ich irgendwelche Pigmente noch zusätzlich gekauft habe, dass diese Transparenz von Chinacridon Hellrot gerade diesmal nicht funktionieren wird. Wegen diesem sehr, sehr intensiven Rot vom Mohn. Ich habe den Tipp von meiner Freundin Andrea Gunkler bekommen, das mal mit Zinnoberrot zu versuchen und konnte dann hier vor Ort im Laden in Lüneburg tatsächlich eine Tube kaufen. Es ist ganz prima, wenn man einen Laden direkt vor Ort hat. Und ich bin unglaublich begeistert von Zinnoberrot. Also es ist ein ganz kräftiges, warmes Rot. Wärmer noch als Chinacridon Hellrot. Und das, was ich jetzt über meine eigenen Erfahrungen mit Zinnoberrot sage, bezieht sich auch auf dieses Rot von Schminke, Zinnoberrot. In diesem Zinnoberrot wird das Pigment PR255 verwendet. Und es gibt noch ein paar Hersteller, die auch Zinnoberrot mit diesem Pigment anbieten. Und zwar sind es De La Rowney und Gallo. Dann gibt es ganz viele andere Pigmente in Einpigment-Zinnoberrotfarben. Und das möchte ich mal kurz 3 verschiedene Pigmente nennen, aus bestimmten Gründen. Und da ist zuerst einmal der Einpigment-Farbton für Zinnoberrot von Crema Pigmente. Crema verwendet PR106, also ein ganz anderes Pigment für das Zinnoberrot. Der Grund dafür ist, dass das historische, das eigentliche Zinnoberrotpigment ist. Und da gibt es zwei Varianten von. Beim Materialarchiv habe ich gelesen, dass PR106 sowohl das historische Pigment als auch das synthetische Pigment sein kann. Das heißt, es ist entweder aus der Natur gewonnen und verarbeitet, erzähle dir auch gleich mehr davon, oder dieser Prozess, der mit den Mineralien und so aus dem Gestein wird sozusagen synthetisch nachgestellt und dann hergestellt. Also das ist erstmal PR106. Und dann gibt es noch PR108, Old Holland benutzt dieses Pigment. Und Daniel Smith hat auch ein sehr, sehr schönes Zinnoberrot. Und das ist PR188. Und Holbein hat auch dasselbe Pigment, PR188. Die zwei Pigment- oder drei Pigmentvarianten für Zinnoberrot sind zahllos. Also da gibt es wirklich unglaublich viele. Die chemische Bezeichnung für das Zinnoberrot von Schminke ist, es ist ein Diketopyrolopyrol. Also ein DPP. Ist viel einfacher. Also es gehört in die Pyrole hinein. Da gibt es ganz, ganz tolle, kräftige rote Farbtöne. Und Schminke bezeichnet diesen Farbton in der Kurzzusammenfassung auf ihrem Horadam Farbübersichtsblatt. Kann ich auch sehr empfehlen. Ich gucke mal, ob ich das Aktuelle finde, dann verlinke ich das unter dieser Folge. Das ist eine metallfreie Alternative zum traditionellen Zinnoberrotton, weil es eben nicht aus dem ursprünglichen Mineral, das metallhaltig ist, hergestellt wird. Das wäre nämlich PR106. Dieses Zinnoberrot ist ein warmes Rot mit orangenem Unterton und es ist sehr nah an Cadmiumrot Mittel oder Cadmiumrot kennst du ja, aber es enthält eben kein Schwermetall. Und die Cadmiumfarben, da hat man ja in den letzten 10 Jahren angefangen, nach Alternativen zu suchen, eben wegen des Schwermetalls. Also, was sind jetzt die Eigenschaften von diesem Zinnoberrot? Das Farberscheinungsbild ist ja immer nur die eine Seite. Das andere ist, was kann die Farbe? Also, wie verhält sie sich auf dem Papier und so. Also, Zinnoberrot ist deckend, ist hochlichtbeständig und es ist halb abwaschbar. Das heißt, wenn du da eine Waschung aufgelegt hast und du möchtest aufhellen, dann kannst du die Farbe eben nur ein wenig abheben. Aber du kannst sie wenigstens ein bisschen abheben. Also kurz was zu den Pyrolen. Also alle Pyrole sind ungiftig, sind alle extrem lichtecht und sie sind semitransparent bis semi-opak, in dem Fall jetzt eben auch opak und färbend. Färbendes Papier ein, wie ich gerade gesagt habe. Und sie sind generell als attraktiver Ersatz für Cadmiumpigmente in denselben Farbtönen zu betrachten. Der Mischbereich von diesen DPP-Pigmenten ist viel breiter als der von Cadmiumpigmenten und das ist schon mal super gut. Aber es wird gesagt bei handprint.com, dass die Sättigung bei den orangenen und scharlachroten Farbtönen etwas geringer ist. Kann ich jetzt so nicht sagen. Ich finde die Sättigung von diesem Zinnoberrot extrem gut, aber ich mal auch schon seit Ewigkeiten nicht mit Cadmiumfarben, deswegen kann ich das nicht so richtig vergleichen. So, und dann kommen wir mal zur Geschichte von dieser Farbe. Die ist höchst interessant. Das historische Pigment Zinnober wurde aus Zinnabarit gewonnen. Zinnabarit ist ein ziemlich häufig vorkommendes Mineral aus der Mineralklasse der Sulfide und Sulfosalze. Also es enthält Schwefel, es enthält aber auch wegen Sulfid, Schwefelverbindung, es enthält aber auch Quecksilber. Genau da liegt der Hase im Pfeffer. Als Pigment wurde das Mineral seit dem Altertum in der Wandtafel- und Buchmalerei eingesetzt und auch die Maya verwendeten Zinnober zur Dekoration von Häusern und Palästen, in Keramiken, bei Werkzeugen und auch in Ritualen. Tatsächlich wurde Zinnober seit der Antike und bis zum 20. Jahrhundert in der Malerei verwendet, eben wegen der guten Deckkraft, der wunderschönen Farbtöne. Allerdings verfärbt sich Zinnoberrot bei langer Sonneneinstrahlung dunkel. Es gibt dunkle Varianten von Zinnoberrot, die gehen dann wirklich ins Schwarz und so verändert sich das natürliche Zinnoberrot mit der Zeit. Es wird dann halt ganz, ganz dunkel. Das ist problematisch. Die Verwendung von klassisch hergestellten Zinnober war trotz des Quecksilbergehalts oder ist trotz des Quecksilbergehalts unbedenklich, weil das Pigment an sich nicht wasserlöslich ist und deswegen das Quecksilber nicht rausgelöst werden kann. Und es ist auch ein sehr beständiges Pigment. Aber der Abbau von natürlichem Zinnober ist gefährlich, gesundheitsschädigend und ziemlich teuer. Deswegen hat man schon ganz früh versucht, Zinnober künstlich herzustellen. Die älteste Synthese von Zinnober aus Quecksilber und Schwefel erfolgte im 3. oder 4. Jahrhundert nach Christus in China. Genauere Angaben über das Verhältnis von Quecksilber zu Schwefel und wie das Syntheseverfahren abzulaufen hat, sind in der Tang-Zeit, das ist von 618 bis 710 nach Christus, schriftlich verbürgt. Um diese Zeit wurde die chinesische Erfindung über Arabien auch in Europa bekannt. Ende des 19. Jahrhunderts wurde Zinnober dann durch organische Pigmente ersetzt, wie zum Beispiel Litholrot, was ein Azopigment ist, und im 20. Jahrhundert dann durch die Cadmiumfarben, durch Cadmiumrot. Heute sind unter dem Namen Zinnober Farben mit Pyrrolrot, mit PR255 oder Mischungen mit dieser Pyrrolrot im Handel erhältlich. Das heißt, dieses Zinnoberrot von Schminke ist tatsächlich ganz nah an dem typischen Erscheinungsbild von dem traditionellen historischen Zinnoberrot. Ich habe jetzt gerade noch mal ein paar Mischtests gemacht mit diesem Zinnoberrot und die sind interessant. Interessant ist häufig ja so ein Füllwort, wenn man was Negatives nicht sagen möchte. Also es ist nämlich so, es ist ein warmes Rot. Und für Mischfarben finde ich, hat ein warmes Rot immer so ein bisschen eingeschränkten Einsatzbereich. Im Prinzip kannst du für leuchtende, schöne Farben nur mit Gelb mischen. Und dann kriegst du halt eine Reihe von wunderschönen Orangetönen. Klar, liegt auf der Hand. Und das war es dann aber schon. Also für leuchtende Farben ist es prima. In dem Mohn-Tutorial, damit der Mohn auch wirklich leuchtet, und ich hatte ein paar Vorlagen, wo die Mohnblüten teilweise von Sonne durchschienen waren, teilweise aber auch so ein bisschen Schatten war. Also damit es wirklich leuchtet, habe ich die Stellen, wo es leuchten sollte, mit Lasurgelb unterlegt. Da, wo es Schatten sein sollte, habe ich Ultramarinblau aufgetragen. Die Methode dafür, weil das war der erste Farbauftrag, heißt Geisterwaschung. Und in der Geisterwaschung legt man dann halt, wenn man eine Blüte zum Beispiel malt, die Lichtstimmung fest. Geht aber auch bei Tieren. Das kannst du in meinem Eichhörnchen-Tutorial, das ich als Einzeltutorial mal sozusagen erhältlich gemacht habe, da kannst du dir die Methode richtig, richtig gut angucken. Also die Geisterwaschung habe ich mit Lasurgelb und Ultramarinblau aufgetragen und meine Mohnblüten sahen dann nach dem ersten Farbauftrag so ein bisschen aus wie eine Hommage an die Ukraine, weil sie nämlich gelb und blau waren. Und jetzt kommt's aber. Der zweite Farbauftrag, nachdem das richtig, richtig gut durchgetrocknet war, war dann im Prinzip reines Zinnoberrot. Ich habe es einfach. Also, ich sage es jetzt ungern, aber ich habe es einfach raufgepinselt, flächig, zusammenhängend. Weil aber in der ersten Schicht die dunklen Stellen schon quasi mit, die erste Schicht habe ich nass, nass aufgetragen, weil da die dunklen Stellen schon markiert waren sozusagen, sind die natürlich durchgekommen durch dieses Zinnoberrot. Ich habe es nicht deckend aufgetragen, es war so relativ wässrig. Und dann war an den Stellen das Zinnoberrot halt so dumpf und an den Stellen, wo es hellgelb darunter war, hat es hellgelb geleuchtet. Und so hat dann der Mohn richtig kräftig geleuchtet. Und das wäre mit Chinakridon hellrot nicht möglich gewesen. Ich hätte niemals mit nur einer Schicht von Chinakridon hellrot so ein kräftiges Leuchten produzieren können. Ich hätte noch eine Schicht und vielleicht noch eine Schicht auftragen müssen. Also so mit Gelb zusammen wären es halt ganz, ganz schöne Orange oder auch einfach warme Rottöne. Alles andere, habe ich jetzt gerade in der Mischung nochmal gesehen, geht in so einen ganz neutralen Bereich rein. Also mit Lavendel zusammen wird da ein Mauve draus. Das ist ein schönes Mauve, aber es ist eben so eine gedeckte Farbe. Mit Cyan zusammen wird da zuerst ein Braun, wenn weniger Cyan enthalten ist. Mit mehr Cyan wird es gleich so ein, eigentlich eine ziemlich schöne neutrale Farbe. Ja, so ein Grau fast schon, ein dunkles Braun. Dann habe ich mal Perylengrün noch damit gemischt. Da wusste ich von vornherein schon, dass es in die braune Richtung ging. Und das wird entweder ein ganz dunkles Braun oder eben ein mittleres Braun. Und dann dachte ich schon, okay, ich brauche jetzt kein weiteres Blau damit mischen. Das wird genauso aussehen wie das, was ich bisher versucht habe. Habe aber dann das Türkisgrün auf meiner Palette gesehen, das so zwischen all den Blautönen drin ist. Und mit Türkisgrün, wenn man mehr Türkisgrün nimmt und ein bisschen Zinnoberrot, entsteht da auch ein sehr interessanter gebrochener Farbton. Aber mit Blau zusammen entstehen eben keine strahlenden Farben. Denn strahlende, also leuchtende Farben, wo man das Gefühl hat, da scheint Licht durch, die entstehen ja eigentlich nur, wenn nur zwei Primärfarben in einem Pigment vorhanden sind. Und im Prinzip hat Zinnoberrot an sich schon eine doppelte Farbinformation. Es ist eben ein warmes Rot. Es hat Rot und es hat ein bisschen Gelb. Und bei einem warmen Rot, wenn da dann Blau dazu kommt, dann sumpft es gleich ab. Wenn drei Primärfarben zusammenkommen, wird es irgendwie immer neutral. Wenn nur zwei Primärfarben zusammenkommen, kriegst du einen ganz leuchtenden Farbton. Also mit einer reduzierten Farbpalette, mit ganz, ganz wenig Farben, würde ich niemals Zinnoberrot in die Palette reinnehmen, weil ich damit dann mit Blau überhaupt nichts machen kann. Da würde ich dann ein Rot nehmen, wo ich sowohl mit Gelb schöne Orangetöne mischen kann, als auch mit Blau schöne Violetttöne. Deswegen ist das Primärrot eben für die meisten Menschen dann auch das kühle Rot, was auch immer man da jetzt nimmt. Für mich ist es meistens ein Magenta, Chinakredon-Magenta zum Beispiel. Aber dann gibt es eben so Einsatzbereiche wie so eine Mohnblüte. Da möchte ich ja jetzt nicht dreimal um die Ecke denken, bis die Mohnblüte auf dem Blatt ist. Wobei mit einer Geisterwaschung hat man wenigstens schon einmal um die Ecke gedacht. Da möchte ich ja dieses schöne Rot, da möchte ich mich drin wälzen am liebsten. Deswegen eben dieses Zinnoberrot PR255. Jetzt fällt mir gerade eine Lücke in meiner Recherche ein. Bei Crema Pigmente gibt es Mohnrot als Pigment zu kaufen. Und ich habe vergessen zu gucken, welches Pigment es bei denen ist. Vielleicht ist es ja PR255. Das wäre ja super toll. Aber ich weiß es nicht. Ja, so ist es. Also eine ganz tolle Farbe, eine super schöne Entdeckung. Bisher ist sie nicht in der Palette drin, sondern immer als Kleckschen nebendran. Weil ich mich von dem Chinakredon Hellrot trennen müsste, um Zinnoberrot reinzunehmen. Die beiden Farben sind so ähnlich von ihrem Spektrum her, dass ich nicht beide nebeneinander wird haben wollen. Ich versuche halt immer trennscharfe Farben zu haben. Also jede Farbe soll so ihren Farbbereich haben und die andere Farbe, vielleicht auch aus dem Rotspektrum, die hat dann ganz andere Fähigkeiten. Und die beiden sind so nah beieinander, dass ich halt eine von beiden rausschmeißen müsste. Ich muss ja noch mal in mich gehen. Da ist mir gerade aufgefallen, dass ich da ein ganz restriktives Denken habe, was Farben angeht. Naja, vor dem Hintergrund, je weniger Farben ich benutze, desto besser kenne ich sie. Und desto einfacher mache ich es mir zum Schluss auch. Deswegen war es eigentlich erstaunlich, dass ich mir Zinnoberrot gekauft habe, aber ich bin auch froh drüber. Und wenn du Erfahrung mit Zinnoberrot hast, wenn das für dich sogar das Primärrot ist oder die totale Lieblingsfarbe, dann schreib mir gern. Ich würde mich voll freuen, von deinen Erfahrungen zu hören. Und natürlich auch, wenn du spontan ein Feedback hast zu dem ersten Teil der Podcast-Folge, zu Zärtlichkeit und Zartheit. Findest du auch, dass wir die brauchen? Vielen Dank für die Zeit, die du heute mit mir verbracht hast. Das bedeutet mir wirklich sehr viel. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn gern oder empfehle ihn sogar weiter. Wir hören uns ganz bald wieder und ich wünsche dir eine wunderschöne Sommerzeit mit deinem Nature Journal oder ohne. Lass es dir auf jeden Fall gut gehen und kultiviere deine eigene schöne Beziehung zu Pflanzen und Tieren. Bis bald!